yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Watch the Skies. Natürlich wieder an meiner Seite eine unglaubliche Professionalität. Einmal mit Jaco. Hallo Jaco.
Hallo, warum lächelst du dabei?
Und einmal mit
der unglaublichen Professionalität.
Und einmal mit Ding Dong. Hallo Ding Dong. Das Lustige ist, jedes Mal, wenn ich jetzt Filme anfange zu gucken aus dieser Kategorie für unsere Podcast, habe ich im Hinterkopf so eine Stimme von Ding Dong, die mir sagt, warum hast du den nicht im Regal? Was ist verkehrt mit dir?
Hey, du könntest diese Stimme bekämpfen. Du müsstest einfach nur mehr Zeug kaufen und in dein Regal stellen.
Ja, aber ich glaube, mein Konto findet das nicht so lustig. Na, auf jeden Fall ging es mir jetzt bei dem Film genauso wieder. Wir hatten jetzt einfach mal ein bisschen überlegt gehabt, was man so Tagesaktuelles mit reinmachen kann. Und wir haben jetzt November, heute ist der 1. November 2025 und wir haben diesen Monat zwei Filme, die Remakes bekommen bzw. Fortsetzungen. Das einmal ist Running Man und Predator. Zu Predator gucken wir gerade noch, ob wir noch was hinbekommen. Sollten wir aber irgendwie hinkriegen.
Und Frankenstein.
Und Frankenstein, stimmt. Genau, in dieser Folge geht es aber um Running Man. Wir haben uns nämlich die 1987er Version mit Arnold Schwarzenegger rausgesucht und wollen heute den Film so ein bisschen auseinandernehmen, ist das falsche Wort, aber ein bisschen besprechen in seiner Einfachheit, in seinen Unterschieden zur Romanvorlage vielleicht und am Ende auch nochmal so einen kleinen Ausblick zu werfen, was erwarten wir denn vielleicht vom Remake, da kommen wir aber ganz am Ende zu. Genau, erstmal so ein paar Facts. Running Man 1987, habe ich gerade gesagt. Was ich total vergessen hatte, habe ich auch gerade im Vorgespräch gesagt und immer wieder erstaunlich finde. Die Regie bei dem Film hatte Paul Michael Glaser geführt. Der ist bekannt, wahrscheinlich kennt ihn heute von der Jugend überhaupt niemand mehr, aber damals ganz, ganz groß als Starsky in der Serie Starsky und Hutch. Und der hat in dem Film die Regie, ich weiß gar nicht, ob es sein Spielfilmdebüt war, ich glaube eines seiner ersten zumindest, und hat danach auch noch ein paar andere Filme gedreht gehabt, unter anderem so Sportfilme, The Cutting Edge ist dabei und Kazam, sagt euch das noch was?
Ja, so dunkel.
Ganz dunkel, ne? Und er hat auch viele, viele Serien in seiner Vita, wo er immer mal so einzelne Folgen dann die Regie geführt hat. Aber ich glaube, das ist so sein größtes Werk, was er damals hat. Wie er dazu gekommen ist, wie es dazu gekommen ist, dass er überhaupt in dem Film die Regie führt, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe es ein bisschen versucht zu recherchieren, ich habe es nicht rausgefunden. Wir haben das Drehbuch einmal von Stephen King, in dem Fall von der Vorlage, und zwar Menschenjagd. Damals noch unter dem Pseudonym Richard Bachmann oder Richard Bachman. Ja. 1982, ich habe gleich noch eine schöne Anekdote dazu. Und wir haben Drehbuchautor Stephen E. D'Souza. Den kennt man sehr, sehr stark aus den 80ern und 90ern, unter anderem von Drehbüchern wie 48 Stunden, Die Hard, also Stirb langsam 1, ich glaube Stirb langsam 2 auch, Commando, Street Fighter und Judge Dredd. Also der hat sich so ein bisschen durch das Action-Genre gewühlt. Darsteller Arnold Schwarzenegger mit Bart. Dann haben wir Maria Conchita Alonso, Richard Dawson und Jeffet Cotto und Arnold Schwarzeneggers Freund und ein Wrestler, Jesse Ventura. Aber worum geht's denn überhaupt in Running Man? Ding Dong, kannst du mal beschreiben, wo es in dem Film geht?
Das kann ich tatsächlich. Wir schreiben das Jahr 2017. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich infolge einer Weltwirtschaftskrise zu einem Polizeistaat entwickelt. Die Grenzen sind dicht, Güter wie Nahrungsmittel sind knapp, Kunst, Kultur sowie Kommunikation unterliegen staatlicher Zensur und Demonstrationen werden mit harter Hand niedergeschmettert. Um die Bevölkerung von den Missständen abzulenken, wurden neue Fernsehformate entwickelt. Eines davon ist die Spielshow The Running Man, eine Live-Sendung, bei der tödliche Jagd auf verurteilte Kriminelle gemacht wird, während das ganze Land gebannt zuschaut. Und in eben diese Spielshow verschlägt es auch den entflohenen Häftling und Ex-Polizisten Ben Richards, der einzig und allein deshalb ins Gefängnis geworfen wurde, weil er sich weigerte, auf unbewaffnete Zivilisten das Feuer zu eröffnen. Für Richards ist klar, er wird die Show nicht nur überleben, sondern auch dafür sorgen, dass nie wieder eine Folge dieser barbarischen Unterhaltungssendung ausgestrahlt wird.
Vielen Dank. Das Lustige ist, als ich den Film Anfang geguckt hatte und diese ganzen Beschreibungen kamen und auch du, wie es gerade beschrieben hast, dachte ich mir, das ist so gar nicht mehr so weit von der Realität entfernt. Das ist ein bisschen tragisch leider. Dann einmal dazu, wie wir den Film gefunden haben, beziehungsweise Erstsichtung oder wiederholte Sichtung. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ich habe den echt oft gesehen, muss ich gestehen. Ich habe den auch relativ früh schon gesehen als Kind und hatte den aber immer irgendwie blutiger und brutaler in Erinnerung. Ich weiß aber auch nicht wieso. Aber jetzt bei der Sichtung dachte ich mir, ach, da ist ja gar nicht so viel drin. Kommen wir nachher nochmal zu dem Gewaltgrad und zu den Actionsequenzen. Und ich habe ihn aber jetzt lange nicht gesehen. Ich habe auch lange keine Arnold Schwarzenegger-Filme mehr gesehen. Ist jetzt alles ein paar Jahre her. Und ich habe mir jetzt geschworen, nachdem, weil ich es einfach wieder cool fand, so One-Liner umhergeschmissen zu bekommen und Arnie zu sehen, dass ich jetzt gerade den November wieder dazu nutze, um so ein paar Klassiker rauszusuchen. Predator haben wir ja schon gesagt, das passt ganz gut. Will aber auch nochmal gucken, Terminator, aber auch ein paar andere. Also ich habe jetzt wieder, ich bin voll in Arnie wieder drin, muss ich gestehen. Und ansonsten zum Film, wie gesagt, lange jetzt nicht gesehen, aber schon viel, viel Male gesehen und ich fand die wieder unterhaltsam. Aber er hat irgendwie für mich jetzt doch ein bisschen Lack gelassen. Also das ist ganz schön abgeblättert, muss ich gestehen. Er war aber trotzdem kurzweilig. Wie ging es euch dabei, Jaco?
Ich habe den auch als Kind gesehen. Der lief damals auch relativ oft im Fernsehen, glaube ich. Teilweise bestimmt auch geschnitten gewesen, keine Ahnung. Aber ja, ich habe den auch mehrfach gesehen in meiner Jugend, aber auch Ewigkeiten nicht mehr. Ich muss aber dazu sagen, ich war auch damals noch nie so der Riesenfan von dem Film. Das war halt okay irgendwo, ja. Ich fand die Idee eigentlich immer besser als den Film. So. Und jedes Mal, wenn du den guckst, denkst du dir, ach, ne, vielleicht würde er besser. Ist nicht wirklich so. Aber ich bin auch nicht so ein Riesen-Arnie-Fan, muss ich dazu sagen. Ich habe fast alle seine Filme gesehen, aber ich finde, er passt eigentlich auch nur auf ganz wenige Rollen. Also Terminator, klar, weil da spielt er eine Maschine, perfekt. Ne? Da passt er mit seiner Mimik und seiner Art zu laufen und zu reden perfekt rein. Conan natürlich, weil Barbar, ne? Das gleiche in grün. Und Last Action Hero, finde ich, da passt er halt auch perfekt rein, weil es so eine Karikatur von einem Actionhelden ist. Ansonsten finde ich immer, kann man nicht wen anders nehmen als Arnold. Das würde fast jeden Film seiner Filme besser machen, aber nun gut. Wie ich den Film heute finde, kommen wir vielleicht nachher zu, aber wie man vielleicht schon hört, ich bin immer noch nicht so ein Riesenfan davon.
Also wirklich.
Tja, Blasphemie.
Predator, Total Recall.
Das sind tolle Filme.
Die High.
Das ja, sind, genau.
Der ist okay.
Ich sage nicht, es geht nicht darum, dass die Filme gut oder schlecht sind, aber wen willst du da anderes haben als Arnold Schwarzenegger?
Ja, genau. Niemand kann so gut Kokainum sagen wie Arnold Schwarzenegger.
Genau, Red Heat auch noch, natürlich.
Kokainum. Ich hab vergessen. Kommando natürlich, Phantomkommando muss auch Arnold spielen, das geht nicht anders.
Ja,
das stimmt. Aber alles andere weiß ich nicht.
Und wer wäre ein besserer Kindergartenkopf als er?
Alle haben es danach versucht, alle sind gescheitert, selbst Vin Diesel.
Selbst der große Vin Diesel ist konnte der dann, also. Der sonst mit allem Erfolg hatte, was er gemacht hat. Jetzt stimmt.
Okay. Dann mache ich mal weiter. Ich habe den, so wie ihr, so im Jugendalter gesehen. Ich habe den damals, also zu Videothekenzeiten, habe ich mir in der Videothek im Abverkauf die DVD geholt. Und ich mochte den Film auch total, weil ich war halt, ne, anders als Jaco jetzt, ich war Arnold Schwarzenegger-Fan. Das ist so eine der großen Action-Ikonen der 80er und 90er Jahre, neben Leuten wie halt Van Damme, Sylvester Stallone und so, ne? Und das, mochte eigentlich alles, wo der mitgespielt hat. Ne? Also selbst die Filme, die ich jetzt rückblickend vielleicht sage, ja, nicht ganz so toll, fand ich damals halt große Klasse. Ne? Und einer meiner ersten Filme überhaupt war ja Terminator. Von daher, ich empfinde nur Liebe für diesen Mann. So. Der hat meine Kindheit maßgeblich geprägt. Und jetzt mittlerweile habe ich den, ich müsste Running Man jetzt so das vierte oder fünfte Mal gesehen haben. Und ja, mir geht's so wie Thomas, der Lack ist so ein bisschen abgeblättert. Also ich war ein bisschen überrascht, als ich mal geguckt habe, wie ich den hier hinterlegt hatte beim Movie Break, mit wie vielen Punkten, nämlich mit 7. Die hat er nicht mehr. Alles andere später.
Okay. Ja, danke euch schon mal. Wo kann man den aktuell sehen? Natürlich auf DVD, Blu-ray kann man ihn jederzeit kaufen. Als Mediabook gibt es ihn auch. Und natürlich auch digital zu leihen. Das habe ich getan.
Der ist doch bei Netflix.
Ach, stimmt, bei Netflix. Ah, ja, stimmt, bei Netflix habe ich ihn gesehen. Stimmt ja gar nicht.
Ach, Mann, gerade wollte ich nur sagen, wer es halt nicht besitzt, muss halt zahlen.
So, dann so ein bisschen zum Wissenswertes zum Film. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Als Produzent Rob Cohen die Rechte für den Roman The Running Man von Richard Bachman quasi gekauft hat oder erworben hat, hat er sich total über den hohen Preis gewundert. Dachte, das ist echt so ein Wucherpreis für diese Vorlage. Und als er das dann getan hat, hat er natürlich erfahren, wer hinter dem Namen stand und dachte sich so, ah, deswegen. Genau, und zur Erklärung, Stephen King hat das ja damals gemacht gehabt, weil er vor allem nämlich fürs Horrorgenre bekannt war und dann gedacht hatte, wenn er jetzt unter einem Pseudonym auch andere Geschichten veröffentlicht, ist es besser, als wenn er das unter seinem Namen machen würde. Dann, Richard Dawson spielt ja den Spielleiter im Film und er hatte eine eigene Spielshow, also der Mensch. Richard Dawson, und zwar A Family Freud, und zwar aus dem Jahr 1976. Und im Nachgang zu dem Film gab es ganz, ganz viele Stimmen, die gesagt haben, dass Dawson im wirklichen Leben mehr wie sein Charakter Damon Killian war, als tatsächlich dieser liebevolle Moderator der Show. Habt ihr das gewusst?
Nö, aber dann ist er ja wohl ein guter Schauspieler, ne?
Oder gut gecastet. Man hat sich gedacht, das Arschloch, der ist ja gut perfekt.
Gecastet.
Passt wie die Faust aufs Auge. So, ich muss sagen, witzigerweise, kennt ihr den Film Kein Pardon von mit Harpe Kerkeling?
Ja, ewig nicht gesehen.
Da spielt ja Heinz Schenk, dieser berühmte hessische Moderator, spielt ja auch diesen Arschloch-Moderator von dieser Show. Und immer wenn ich dann diesen, Heinz Schenk ist schon lange tot, aber immer wenn ich den danach gesehen habe, habe ich immer nur diese Figur im Kopf gehabt. Also vielleicht war der auch so wahrnehmend. Dann ist das so, wenn Moderatoren sich in einem Film quasi selber spielen, da kommen so die schlechten Seiten zutage.
Genau, ansonsten Arnold Schwarzenegger und Wrestler Jesse Ventura, habe ich schon gesagt gehabt, sind auch privat befreundet und waren ebenfalls, deswegen sind sie jetzt auch nochmal im nächsten Podcast von uns zu hören, in Predator zusammen zu sehen. Ventura hatte da die riesen Gatling und hatte so einen coolen Spruch auf der Lippe, von wegen er blutet und er hat keine Zeit zu bluten. Bestes Zitat ever. Genau, und beide sollten später außerdem das Amt eines US-Governors bekleiden.
Tja. Amerika, ja. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ne?
Und wir sind schon wieder bei Idiocracy. Irgendwie schließt sich der Kreis in diesem Podcast immer wieder.
Dann Erland von Lütt, der den Dynamo gespielt hat, war ein klassisch ausgebildeter Heldenbariton-Opernsänger. Als er in seiner Einführung der Figur quasi eine Arie aus Die Hochzeit des Figaro singt, ist das nicht getrickst oder nachträglich eingespielt. Er hat das tatsächlich so gesungen. Er starb allerdings im selben Jahr 1987, in dem der Film veröffentlicht wurde. Und deswegen war das sein letzter Film. Genauso wie der letzte Film von Richard Dawson. Der ist allerdings erst 2012 gestorben. Dann noch was ganz Kurioses. Die Aufnahmen von den Hubschraubern am Anfang. Die werden ja immer wieder im Film gezeigt später, wie Arnie quasi dann da angeblich dieses Massaker auch gemacht haben. Deswegen wird er ja eingesperrt im Film. Ist ja jetzt auch kein Spoiler. Lustigerweise, wenn ihr mal drauf geachtet habt, wird diese Helikopterszene immer wieder aus verschiedenen Kameraperspektiven gezeigt. Und auch verschiedene Dialogzeilen, die vorher so nicht drin waren. Also sie müssen das quasi mehrfach gedreht haben. Und immer wieder anders gezeigt haben. Und dann gibt es ja dann verschiedene Sequenzen, wo die Hubschrauber dann auf die Personen dann auch schießen. Diese Szenen sind gar nicht für den Film gedreht worden, sondern stammen aus dem Film King Kong aus dem Jahr 1976. Also quasi eingekauft.
Okay.
Das wäre es zu den Sachen. Dann noch was zu den Zahlen. Box Office, das Budget lag bei 27 Millionen US-Dollar, wobei ich mich echt gefragt habe, warum eigentlich? Aber das können wir gleich nochmal beantworten.
Naja, Schwarzenegger.
Ja, wahrscheinlich. Und
an den Sets kann es nicht gelegen haben.
38 Millionen US-Dollar einspielen, also war gerade so knapp, dass er wahrscheinlich sein Geld eingespielt hat. Okay. Dann könnt ihr jetzt einfach mal Feuer frei. Wie fandet ihr den Film nach dem Rewatch, nach der Sichtung? Ihr habt schon so ein bisschen was durchklingen lassen. Ich würde einfach mal mit dem Punkt Dystopie anfangen, weil das ist ja das, was der Film so als erstes uns ne, breit rollt. Wir haben eine Bevölkerung, die hungert. Wir haben diesen Polizeistaat. Wir haben dieses Synonym der Überwachung beispielsweise. Alles ist zusammengebrochen. Es gibt eine neue Regierung. Und dann gibt es halt Proteste, die halt brutal niedergeschlagen werden sollen. Arnis Figur weigert sich, wird deswegen dann eingesperrt. Und diese Idee dieses Knastes, abseits davon, dass er einfach nur in so einer abgehalfterten Fabrik scheinbar stattfindet und der Computer, der die Steuerung der Halsbänder hat, innerhalb der Fabrik ist, keine Ahnung, fand ich die Idee auch damals schon total cool und hat mich auch wirklich dieses Mal wieder gut abgeholt und reingezogen, wo ich mir dachte, so ist eigentlich eine coole, nette Idee. Und dann kam der Rest des Films. Der Einstieg, ich finde den immer noch gut gewählt und du hast halt wirklich, du bist halt schnell in diesem Film einfach drin. Es wird ja auch schon angedeutet, es gibt diese Show Running Man, ne? Es gibt diese Videos dazu und sowas alles. Also du weißt ja schon schnell, wo es hingeht und ich habe mich dieses Mal wieder gleich abgeholt gefühlt und war direkt im Film drin und dachte so, cool, jetzt kann es losgehen. Wie ging es euch dabei? Jaco, guck schon so skeptisch.
Ja, nö, alles gut. Also ja, der Film ist kurzweilig, das muss ich dem auch attestieren. Ist er einfach, das geht flott durch so, man ist so schnell drin. Ich finde das auch in Ordnung, dass der nicht so wahnsinnig viel eigentlich über diese Welt erzählt. Das brauchst du eigentlich nicht. Alle wichtigen Details, die man für diesen Film braucht, die sind da eben drin. Ich mag das grundsätzlich auch, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also jedes Mal denke ich mir, die Idee ist eigentlich cool, da müsste man einen viel cooleren Film draus machen, als es letztendlich ist. Auch da, der Anfang gefällt mir auch noch mit am besten. Es enttäuscht mich halt maßlos eigentlich, sobald diese Spielshow losgeht. Weil da, finde ich, wird so viel Potenzial liegen gelassen. Und da, ja, habe ich auch diesmal gedacht, Junge, 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 da hätte man so viel draus machen können. Ja, enttäuschend. Also da gehe ich gleich nochmal mehr drauf an, erstmal Ding-Dong. Wie ist dein Eindruck?
Das ist im Grunde das Gleiche wie bei euch. Ich komme gut in den Film rein. Der hat so diese, ich sag mal einfach so diese 80s Science-Fiction-Atmosphäre, dieses Dreckige, ne? So, wir hatten ja auch schon Escape from New York und sowas, ne? Alles so dreckig und Beton und Nacht und so. Und es hat für mich so eine eigene Ästhetik, so. Und klar, so Dystopie und wenn dann sowas hast wie Polizeistaat und Zensur und Willkür und diese Ungerechtigkeit, das ist natürlich immer interessant. Oder diese Medien- und Gesellschaftskritik, die wir ja auch schon in 70er hatten mit Filmen wie Rollerball oder Death Race 2000 von mir aus, von Roger Corman, die Produktion. Ja, da habe ich so eine gewisse Affinität einfach dafür. Von daher, ja, ich war voll drin und dann geht halt die Spielshow los und dann wird es halt trashig. Ne? Nicht Asylum, billig trashig, aber halt so 80er Jahre. Wir versuchen irgendwie cool zu sein, aber irgendwie so ein bisschen wie die 90er, frühe 2000er Kleidung, die Leute getragen haben, wo sie auch gedacht haben, jetzt sind wir super cool und dann so 10 Jahre später schämst du dich so ein bisschen.
Was ich mir so gedacht habe, dabei ist ein ganz guter Punkt, was mich so ein bisschen gestört hat an dem Film, das ist bei vielen Filmen, die irgendwas in der Zukunft darstellen sollen, dass es für mich nicht so wirkt, das wäre jetzt die Zukunft im Jahre 2000 irgendwas, sondern so der Film spielt ja, also ist ja 1987 gedreht. Das wirkt für mich eher so, wenn man so eine Show 1987 hätte machen dürfen, hätte die genauso ausgesehen, gefühlt. Und das ist halt so mein Ding. Also da muss man sich überlegen, nee, Moment, das müsste ja nicht so unserer heutigen Zeit so entsprechen mit diesen Tänzerinnen da vorne weg und halt diese Klamotten und so. Aber ja, hätten die 1987 das so machen dürfen, diese Show, hätte die wahrscheinlich genauso ausgesehen. Das stört mich immer so ein bisschen. Denk dir doch mal ein bisschen mehr aus oder so.
Aber das haben ja viele.
Oft
viele
so, ja.
Ja, gerade am B-Movie kratzenden Filme, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Da haben wir ja einige.
Ja.
Das ist nicht so richtig krass futuristisch.
Das nee,
ist
überhaupt
immer
nicht.
Noch irgendwie so, ja, so mit den minimalsten Mitteln irgendwie eine futuristische Gesellschaft darstellen, ne? Auch von den technischen Entwicklungen her. Ne?
Ja.
Aber alles halt wirklich so am Minimum. So.
Ja, auch die ganze Szene am Flughafen oder so. Auch dieser Flughafen, das sieht halt, glaube ich, auch original so aus, wie 1987 ein Flughafen in den USA aussieht. Ja. Also denn auch da so keine Idee drin. Einfach so, ist ja egal. Ne? Das finde ich ein bisschen schade.
Ich muss aber sagen, es stört mich nicht immer. Es hat so, ich bin da immer zwiegespalten. Es kommt auf den Film an. Ne? Wenn ich einen super guten Film habe, der das etabliert, dann ist mir das relativ egal. Dann finde ich es charmant. Ich habe einfach ein Faible dafür. Aber klar, wenn du halt einen Film hast, der dann dazu irgendwie auch inhaltlich das nicht so richtig liefert.
Aber das war jetzt beim Rewatch wirklich meine Hauptkritik an dem Film. Ich mag den, der ist wirklich kurzweilig, das haben wir ja schon gesagt gehabt, ne? Er hat wirklich knackige One-Liner drin, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu, dass wir da immer ein, zwei Sachen sagen und Arni ist halt irgendwie Arni und so ein paar Action-Sachen sind auch ganz, ganz cool oder okay zumindest, aber der Film hat fast das gleiche Budget wie Blade Runner. Und wenn du dann überlegst, der Film kam halt 5 Jahre später jetzt so. Das macht jetzt keinen gigantischen Sprung mehr, dass es dann so eine Teuerungsrate gab, dass dann irgendwie dieser Film jetzt dann plötzlich so viel günstiger oder teurer gewesen wäre. Und was sie dann dafür machen, ist halt so ein bisschen Requisiten. Den Rest haben die halt in so einer verfallenen Fabrik immer wieder recycelt, an ganz, ganz vielen Stellen. Wenn die dann später diese Spielshow haben, wir kommen gleich nochmal auf seine Co-Starin zu sprechen, glaube ich, auf die weibliche Figur. Aber wenn die dann da runtergehen, die eine Sequenz ist total cool, wo sie dann so runtergeschossen werden in diesem Vakuumtunnel. Das finde ich immer noch mit am besten und am coolsten, ehrlich gesagt, weil das ja auch so ein Output ganz am Ende nochmal hat. Und dann laufen die da unten so in dunklen Hallen und Gängen mit so Schutt rum, immer wieder an der gleichen Stelle. Du hast auch überhaupt keine Orientierung als Zuschauer, ne? Du denkst so, wo sind die denn jetzt? Und es gibt da wirklich eine banale Szene. Ich hoffe, es ist jetzt kein großer Spoiler, aber ich würde es jetzt einfach mal als Beispiel jetzt sagen.
Spoilerwarnung. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Und zwar haben wir uns dieses Mal leider ein wenig zu sehr hinreißen lassen und lange vor dem eigentlich geplanten Spoiler-Teil relevante Story-Entwicklung verraten. Aus diesem Grund sei an dieser Stelle eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Ihr habt also jetzt noch die Chance, den Podcast zu stoppen und euch den Film anzuschauen, oder ihr hört einfach weiter. Eure Entscheidung.
Da kämpfen die sich dann später, weil kommen ja immer diese Gladiatoren dann rein, da sagen wir gleich auch nochmal was zu im Bereich Action dann. Und dann bekämpfen die den einen Gladiator und sind wieder irgendwo verschollen und lost und öffnen da so einen Kanal und so einen Käfig, und dann öffnet sich so eine Tür zum Widerstand.
Ja, wow.
So plötzlich. So neben dem Spiel. Und dann denkst du so, hä? So, hallo, willkommen bei Widerstand. Es geht.
Ja. Hä? Ja, was ist das? So, das habe ich auch gedacht. Was ist denn das jetzt? Warum haben die da ihre geheime Festung in der Spielshow?
Ja.
Wie geht das denn überhaupt? Das ist so, hä? Egal. Also ich finde diese Sets, sorry, das war auch mega enttäuschend jetzt beim Rewatch. Das ist so lazy. Die laufen wirklich, du sagst ja, durch so dunkle Keller, wo du nicht mal die Hintergründe groß erkennst, wo so ganz spartanisch irgendwelche Sets aufgebaut werden. Das ist so langweilig. Also das ist wirklich super langweilig. Da hätte man doch mal ein bisschen was machen können, oder? Und also, ne, das hat mich komplett gekillt dann so in meiner Stimmung irgendwie. Ich dachte, das ist so faul. Und bitte, das geht doch nicht. Also wenn das so ein absoluter Billo-Film ist, ne? Von mir aus. Wir sind wieder im italienischen Science-Fiction-Kino der 80er. Die sind auch immer nur durch den Keller gelaufen oder am Baggersee lang so. Die konnten es aber nicht anders. Da ist es ja dann irgendwo ein bisschen charmant auf, weil es ulkig ist. Aber das hier ist doch scheiße, sorry.
Ja, also italienische Endzeitfilme der 80er wollte ich gerade auch einwerfen. Das ist wirklich, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, wenn da jetzt nicht Arnold Schwarzenegger drin rumgelaufen wäre, sind wir mal ehrlich, die anderen Figuren, die könnte ich mir auch irgendwo eingekauft in dem italienischen
Film vorstellen. Ja, gerade der Dynamo, ne, der hätte auch original aus so einem Film sein können.
Ja. Also, weißt du, wir haben ja, von wem ist das? Joe D'Amato, Endgame. Ist ja auch so irgendwie in die Richtung, ne?
Ja.
Und so wie ihr sagt, ne, bei mir war das auch so, wie ich konnte mich da auch nicht mal dran erinnern, wieso steht denn der jetzt beim Widerstand?
Ja.
In der Kommandozentrale. Was habe ich denn jetzt verpasst? Bin ich eingeschlafen, oder? Also, andererseits ist vielleicht das beste Versteck, ne? Ich meine, wo versteckst du dich? Du versteckst dich direkt vor der Nase von deinem Gegner. So. Vielleicht auch sind die genialer als wir. Also.
Aber in der Show, wo auch alle, wo überall Kameras hängen, wo sich auch der Moderator scheinbar jedes Mal dazuschalten kann, in irgendeiner Szene geht es da, plumm, geht ein Bildschirm auf, da redet der mit dem. Also er kann sich ja scheinbar überall reinschalten. Und die checken nicht, dass die da ihr Versteck haben? Was ist das denn?
Nein, das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil es wird ja irgendwann in der Mitte des Films etabliert, dass ja diese Satellitenschüsseln dort sind, und die Übertragungsanlage ist quasi irgendwie in der Arena, warum auch immer, ne? Die ganzen Terminals und die ganzen Satellitenschüsseln und so. Ja, und ich denke mir dann so, ja halt mal, also wenn das Lager von dem Widerstand da ist, dann könnten die doch einfach, wenn nicht übertragen wird, die Kameras aus sind, können die einfach die Tür aufmachen, laufen die 100 Meter zu dieser Satellitenschüssel und tippen halt mal auf diesem Terminal, das sich da auch befindet. Also, es gibt keinen Sinn.
Ja. Das passt halt auch zu dieser sehr simplen Geschichte. Jaco, du kannst gleich nochmal was, weil du hast ja das Buch jetzt nochmal als Hörspiel, ne?
Als Hörbuch.
Hörbuch, genau, als Hörbuch gehabt. Kannst ja nochmal gleich was zu sagen. Aber ich finde die Geschichte auch super simpel, ne? Also klar, du hast diese Welt und du hast da Interesse dran und du hast diese Show, das ist auch alles so in Ordnung. Und ihr habt ja schon gesagt, die ist wie in den 80ern mit Tänzerinnen und auch diese Moderation und sowas alles. Und auch die Technik, die da so etabliert wird. Klar, es gibt so Kameras und Sonstiges, aber ansonsten denkst du dir genauso, hä, wie funktioniert das? Und dann hast du diese ganze Inszenierung und das schwächelt so an ganz, ganz vielen Stellen und du denkst, das passt halt einfach nicht. Und die Geschichte ist halt super simpel, weil es geht am Ende nur noch darum, dass sie diese Konsole haben, irgendeinen Code eingeben, der auch völlig irrelevant ist. Dann wird noch ein, was war das, hexadiagonaler Code entsperrt oder irgendwas, so von wegen, wie kann man 1987 hacken, wir machen irgendwas. So. Und dann stürmen sie nachher dann, ja klar, das Ende können wir gleich noch besprechen, aber es geht so aus, wie du auch erwarten würdest und das war es dann halt auch. Mehr bietet der Film ja einfach, weder von seinen Figuren noch von der Geschichte her. Und das ist halt dieses Potenzial, was dann verloren geht. Du hättest ja vielleicht diese Gladiatoren nochmal mehr einführen können, mehr Persönlichkeit geben können. Du hast diesen Pyro, du hast diesen Dynamo, aber die sind halt auch so völlig, soll es ja wahrscheinlich auch sein, so Satire, Parodiefiguren von irgendwas, ne? Und der Ventura-Darsteller, der rennt ja am Ende immer noch so ein bisschen so rum und ist ja eigentlich dann der ehemalige Gladiator dieser Spiele und soll dann nochmal eingesetzt werden, weil Arnie ja dann gewinnt gegen die anderen Gladiatoren. Das ist wirklich eine absurde Szene, weil dann kommt er ja mit seinem Kampfanzug da rein, der so aus Plastikdingern besteht und dann so quietscht und sowas alles. Und da war ich echt drauf, das konnte ich mich auch nicht mehr dran erinnern, da war ich echt drauf, so würde ich wirklich lachen. Und das einzige Coole, was ich dem Film halt gebe, ist, dass diese Spielshow sich ja wirklich wandelt von dem Publikum her. Vorher hast du noch so alte Damen, die gefragt werden, wer soll jetzt als Gladiator als nächstes rauskommen? Dann kriegen die alle Geschenke, unter anderem Running Man, das Board Game quasi, das Brettspiel, will ich auch haben. Und dann wird dann irgendwann so eine ältere Frau gefragt, wer soll jetzt als nächstes, beziehungsweise wer gewinnt denn jetzt die Show? Und dann sagt sie ja irgendwann dann Arnis Namen und dann wandelt sich das ja so. Da bin ich mitgegangen, muss ich gestehen, weil das fand ich cool. Und das mag ich auch immer, wenn das in so einem Film drin ist, wenn der eigentlich zu Tötende dann plötzlich der Held wird, so Gladiator-Style-mäßig, ne? Are you not entertained? So, ne, da bin ich dann immer drin. Das holt mich immer ab.
Ja, aber ist halt schwierig, ne? Weil du hast einen Film, der eigentlich ein ernstes Thema hat, ne? Wir reden von Menschenjagd, wir reden von Gewalt und Mord, das zur Sensation. Also wir sind eigentlich in Rom wieder angekommen, so ein bisschen, ne? Mit Gladiatorenspiele, wobei bei den Gladiatorenspielen ja nicht immer alle Leute getötet wurden, muss man auch dazu sagen, ne? Es gab ja durchaus die Möglichkeit, dass Gladiatoren Daumen hoch bekommen haben und sie durften leben. Aber du hast eigentlich ein ernstes Thema und du hast, ich sag mal so, George Orwells 1984 Vibe so ein bisschen, ne, Überwachungsstaat und so weiter und so fort, ne. Und gleichzeitig hast du aber das alles so auf Gags auch ausgelegt. Sind wir mal ehrlich, diese Kostüme kannst du nicht ernst nehmen. Kann mir auch keiner sagen, dass jemand diesen Film gedreht hat und dann gemeint hat, das sind jetzt sehr coole, ansprechende Kostüme. Sondern das war ja damals schon Lachnummer, ne? Wenn du dir diesen Opernsänger hast, der so wie ein Weihnachtsbaum aussieht mit seinem Blinkkostüm und so einen römischen Gladiatorenhelm hier mit so einem Irokesenteil da hat, ja, was leuchtet und dann singend in seinem kleinen Blechautochen in die Arena einfährt und dann Blitze verschießt, das kannst du ja nicht ernst nehmen. Da kann mir auch keiner sagen, dass da irgendjemand dachte, das ist ernst, sondern das ist so drüber und auch die Reaktion vom Publikum sind ja drüber. Du hast diese Oma schon angesprochen, die irgendwie sagt, der macht die alle fertig. Und wenn sie da ganz begeistert sind, wenn sie ihre Geschenke kriegen, sie kriegen das Running Man Brettspiel. Oh ja, oh ja. Also es ist für mich echt schwierig, weil es und ich kann das auch nicht mehr als Satire verstehen. Das ist so nur Belustigung für mich. Weißt du, was ich meine? Also da ist für mich der so dieser ernste Kern ist nicht mehr enthalten, sondern es ist dann wirklich nur noch lustiges Spektakel und du sollst eigentlich dich dran ergötzen. Aber nicht auf so eine Art und Weise wie Funny Games, wo es dann irgendwie in die Richtung geht, hey, Voyeurismus, du willst es doch, sondern einfach wirklich nur Gagparade. Ich weiß nicht, wie es euch geht so.
Ja, Jaco, du kannst ja mal was sagen, wie das in der Vorlage auch ist.
Ja, genau. Mach ich gleich. Also ich wollte nur sagen, das ist ein Cartoon hier und das soll auch einer sein. Das
ja, ja, genau.
Hat wenig auch noch mit Satire zu tun, weil wie du schon sagst, das ist ja so drüber und so albern. Ja, gefällt mir auch nicht dieser Stil. Ich glaube, das ist natürlich totale Absicht. Vielleicht wollte man sich aber auch sehr bewusst von dem Buch entfernen, weil das ist halt inhaltlich schon mal was ganz anderes, aber auch von der Stimmung her. Also, boah, also das Buch ist wirklich ein absoluter Downer. Das ist dreckig, das ist nihilistisch ohne Ende, das ist hundsgemein. Und das hat nichts von diesem Cartoon-Stil einfach. Ne? Und es ist so, die Hauptfigur hat den gleichen Namen. Es gibt diese Show Running Man, es gibt diesen, sag ich mal, dystopischen Staat. Und das sind die Ähnlichkeiten, alles andere ist komplett anders. Also, ne, erstmal ist es im Buch, im Film ist es ja, Arnie ist ja ein Polizist, der quasi einer Verschwörung zum Opfer fällt und dann eben da reingesteckt wird. Hier meldet sich der Kandidat freiwillig für die Show. Das ist ein Familienvater, der arbeitslos ist und in diesem ja, in diesem neuen USA ist halt die Schere zwischen Arm und Reich natürlich wieder noch weiter auseinandergeklafft, als es heute so ist. Und die Armen haben wirklich gar nichts mehr. Und seine Tochter ist schwer krank und er braucht Medikamente für sie und hat dafür kein Geld. Und deswegen meldet er sich für diese Show, obwohl er weiß, die hat noch keiner überlebt. Und da ist es halt 30 Tage geht diese Show und es findet nicht in einer Arena statt, sondern er wird einfach gejagt in den USA. Er bekommt einfach nur einen Vorsprung und sagt hier, du hast 12 Stunden Zeit, geh irgendwo hin und dann schicken wir die Jäger los. Und auch alle in den USA, quasi jeder Passant quasi, kann ihn melden und kann dann das Kopffeld für ihn kassieren. Das ist so die Idee von Menschenjagd. Mhm. Was viel, viel geiler ist, aber das hättest du so in dem Film halt schwer machen können. Außer du stauchst das halt komplett zusammen. Das wäre geiler Stoff für eine Serie. Ich bin halt mal gespannt, wie jetzt der neue Film ist, ob der sich mehr an dem Buch orientiert. Fände ich ganz cool, aber da musst du wahrscheinlich einige stauchen. Ja, also es hat wirklich mit dem Film und mit der Art und Weise, vor allem wie der Film gemacht hat, das eigentlich nichts mehr zu tun. Da gibt es diese Arena nicht, da gibt es diese Clowns, Gladiatoren nicht. Das soll ja meiner Meinung nach an American Gladiators angelehnt sein, deswegen ist das auch alles so ein bisschen drüber. Mhm. Und der hat auch das Ende, das ist so fies in dem Buch, das will ich nicht spoilern, aber das ist wirklich, bleh. Also das ist so nihilistisch, das geht schon gar nicht mehr.
Okay, also die Ausmaße klingen jetzt, abgesehen davon, von der Stimmung, von der Tonalität. Kennt ihr Jackpot, der mit John Cena und Fina, der vor irgendwie ein, zwei Jahren rausgekommen
ist? Den schiebe ich gerade noch vor mir her.
Ja,
den
hab
ich noch
nicht schieb gesehen. Den mal weiter.
Ja, weil der geht jetzt arg in diese Richtung, wie du sagst. Ne? Der ist ja auch die ganze Stadt, die jagen da. Ja. Ne? Und ist aber halt auch wieder total auf lustig getrimmt. Und so ein bisschen muss ich auch an Squid Game denken, ne? Wenn du hier sagst, so, der macht das, weil er halt in so einer Notsituation ist, geht über mehrere Tage hinweg. Ne? Ja. Also scheinen die ja dann doch mehr gemeinsam zu haben, jetzt mit der Romanvorlage, diese Werke, die ich gerade genannt habe, als Running Man der Film. So.
Ja, und da in dem Buch ist es halt auch so, also er weiß ja, er wird diese Show quasi nicht überleben, weil der niemand überlebt, also nicht mal ansatzweise. Und er würde $1 Milliarde kriegen, wenn er das schafft. So. Weiß er, das schafft er eh nicht. Aber er wird da irgendwie, glaube ich, pro Stunde bezahlt und dann gibt es irgendwie $100 pro Stunde oder so. Das geht halt direkt an seine Frau, deswegen macht er das. Geht nur darum, so lange wie möglich zu überleben. Er weiß halt ganz gut, er schafft das nicht. So. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, der Typ ist quasi, der geht zum Schafott und er weiß es. Und diese Stimmung hat dieses Buch auch die ganze Zeit. Da geht es gar nicht darum, schafft er das, sondern wie lange schafft er das? Und das ist auch schon so, ne? Und so ganz viele Details, was ich, die Frau prostituiert sich, damit sie mal Medikamente für die Tochter kaufen kann, die aber nichts helfen, weil die Medikamente, die da in den Apotheken für das arme Volk, das ist eh nur Rotz, aber was anderes haben sie nicht. Also die ist so bitter, diese Geschichte.
Okay, krass. Mhm. Aber ich glaube, da wird das Remake auch nicht. Ich hab keinen Trailer geguckt oder so, aber ich habe gehört, der soll schon irgendwie wieder mit Humor arbeiten und lustig sein.
Wir können ja am Ende, stelle ich ja eh nochmal die Frage und dann kann ich nochmal was dazu sagen, weil ich habe den Trailer gesehen und ich gucke den auch im Kino dann nächste Woche.
Es gibt ja noch andere Verfilmungen, die dem Stoff viel näher sind, also dem Buch. Es gibt ja dieses Millionenspiel, diese deutsche Film. Mhm.
Aus den 70ern, ne?
Aus den 70ern, wo quasi, sag schon, wie hieß er denn? Der die Hitparade lange moderiert hat.
Oh,
dieser Moderator moderiert ja dann quasi auch das Spiel. Ihr wisst, wen ich meine.
Ja.
Dieter Thomas Heck.
Dieter Thomas Heck. Ja.
So, der moderiert ja quasi das Millionenspiel, also diese Show in dem Film. Und Dieter Hallervorden spielt ja einen Jäger. So. Mhm, und das ist im Prinzip schon so ähnlich wie das, was Stephen King da geschrieben hat. Und es gibt auch noch einen französischen Film, der hieß Kopfjagd. Der ist von 1983, so ein Jahr nachdem das Buch entschieden ist. Weil ich mich frage, haben die das vielleicht verfilmt, ohne die Lizenz zu haben? Weil das ist ziemlich genau diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob es da mal Beef gab oder so. Also wenn man eher was will, wie das Buch ist, dann sollte sich mal den Film angucken. Oder diese beiden. Die sind dann sehr nah dran.
Okay.
Alles klar. Also es war halt irgendwie so die Zeit mit Arnie, wo es gar nicht darum ging, so tief in so Geschichten einzutauchen oder wirklich Kritik an einem System zu offenbaren oder sowas, sondern eher, ich glaube, die fanden das ganz interessant und dachten so, das ist eine coole Grundlage für so einen relativ flachen Actionfilm, der einfach Spaß machen soll. Und das macht er irgendwie, das macht er auch gut, das ist auch in Ordnung, das schafft auch Arnie ganz gut und Arnie spielt halt in dem Film, wie er Arnie so ist, ne, knackige Sprüche und... Ist das der einzige Film, wo Arnie einen Bart hat? Nee, es gibt noch einen weiteren, glaube ich. Aber das sind nicht so häufig, ne?
Hat er nicht bei Phantomkommando am Anfang auch noch einen Bart?
Ja, da hat er auch einen Bart, ne? Ja.
Kommando genau. Müsste ich auch denken, ja.
Genau, aber es ist sehr selten auf jeden Fall. Das fand ich nochmal faszinierend. Genau, es gibt noch eine Sache, die ich gerne mit KI und digitaler Bearbeitung sagen würde. Die würde ich aber gleich im Spoiler-Bereich machen. Da gibt es nämlich was Interessantes, was jetzt quasi längst Realität geworden ist. Das fand ich ganz cool, dass sie da das so damals mit eingebaut haben. Ich würde noch mal ganz kurz was zur Musik sagen. Die Musik finde ich ganz cool.
Ja.
Die holt mich auch immer ganz, ganz gut ab. So, die passt auch zum Ton des Films einfach. Und ich wollte noch mal was zum FSK 16 sagen. Weiß ich nicht, ob er das noch, also vielleicht hält er das irgendwie noch, wegen so ein, zwei Szenen, aber ganz ehrlich, es gibt vom Gewaltgrad her explodiert einmal ein Kopf, man sieht so ein bisschen Blut manchmal spritzen und es sterben ein, zwei Leute und am Ende wird ein bisschen rumgeballert, so. Aber das war's ehrlich gesagt auch, ne? Also du hast jetzt keinen so einen großen Gewaltgrad, wie es sonst so üblich war in den 80ern, oder? Wie seht ihr das?
Ach, der war ja früher ab 18.
Ja.
Der ist ja jetzt runtergestuft worden ab 16. Mhm. Also damals war der ab 18.
Genau.
Ja, aber also erstmal zur 18er-Freigabe damals war halt üblich, ne? Es war mit Sicherheit nicht einer der brutalsten Filme, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber damals haben solche Filme mit so einem Gewaltlevel halt eine FSK 18 oft gekriegt. Ist halt so. Die 16er finde ich persönlich gerechtfertigt.
Ja.
Eine 12er kann man vielleicht geben, würde ich aber tatsächlich nicht machen.
Nee, 12er, ne?
Also
ja.
16er finde ich okay. Ne? Also wie gesagt, wir haben ja drüber gesprochen, wo du gemeint hast, kann ich den mit meinem Sohn gucken oder nicht? Ne, im Vorgespräch, wo ich gesagt habe, naja, ich finde den jetzt nicht so wirklich brutal. Es war auch die einzige Szene, die mir im Kopf geblieben ist, diese Explosionsszene des Schädels. Und ansonsten passiert viel ja im Off. Ne? Da wird jemand zersägt, aber du siehst davon nicht viel. Ne? Mhm. 16er.
Ich hatte den auch als Gewalttätiger im Kopf, aber das ist so das Phänomen, was man auch aus anderen Filmen kennt. Also bei Scarface zum Beispiel ist diese Kettensägen-Szene auch berüchtigt, wo der Typ unter der Dusche zersägt wird, die ja auch lange als skandalös und unglaublich brutal, aber ja, wenn man sich die anguckt, man sieht da eigentlich auch nichts. Aber das, man hat das so im Kopf, dass die so unglaublich brutal wäre. Die impliziert das nur, aber du siehst faktisch nichts. Ne? Du siehst da mal kurz so eine Säge hochschnetzeln und da schreit wer rum. Aber ne, das gräbt sich so in deinen Kopf an, auch ja, mit dem Eishockeyspieler. Ich hatte das als viel brutaler in Erinnerung, aber es ist überhaupt nicht so. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, es ist vielleicht auch einfach so, dass wir es wirklich damals, also klar, zwei Dinge. A, die Erinnerung spielt einem einen Streich. Das kennen wir, glaube ich, alle, ne, von Filmen. Du hast jetzt die eine Szene gesagt von Scarface. Ganze Texas Chainsaw Massacre ist ja eigentlich so ein Film, wo man immer, oh, der ist so brutal, der ist so. Nein, das ist eigentlich gar nichts.
Sicher, ist ja gar nicht, ja.
Die Stimmung und die Atmosphäre. Ja. Ne? Und das andere ist, damals war es halt auch zum gewissen Grad einfach noch brutal. Ne? Wir haben uns einfach mittlerweile dran gewöhnt. Ne? Dass, wir sehen es ja bei der FSK, ne? Und dass viele beschlagnahmte Filme mittlerweile nicht mehr beschlagnahmt sind, die teilweise ab 16 sind, Tanz der Teufel beispielsweise. Ne? Wir haben einfach auch im Mainstream-Film einen ganz anderen Gewaltgrad mittlerweile, auch über die Jahre hat sich es halt entwickelt, den wir damals halt nicht hatten. Ist halt einfach so. Ne? Dementsprechend finden wir halt dann, hey, das ist ja lasch. Aber ganz ehrlich, damals, ich glaube, da haben wir wirklich das als relativ hart empfunden. Ja. Auch wenn es damals schon krassere Filme gab, gar keine Frage.
Ich glaube, bei der FSK liegt es manchmal daran, dass die Leute, die jetzt in der FSK sitzen, die waren, die damals diese Filme vorenthalten wurden und diese sagen, ne, so, jetzt zeige ich es euch.
Okay, habt ihr noch was aus dem Nicht-Spoiler-Bereich, was ihr noch ansprechen wollt? Beziehungsweise
ehrlich, wir haben schon ein bisschen gespoilert.
Ja, yeah, ich weiß.
Ein bisschen ist gut.
Ich schieb da vielleicht einfach eine Spoilerwarnung zwischen rein schon, weil, weißt du, wir haben schon verraten, wo das Rebellenlager ist. Wir haben schon darüber geredet, dass das eine Lindenschüssel ist und dass das ein Thema ist bei dem Film. Also ich glaube, das ist das Schlauste, das jetzt einfach weitermachen.
Gut, ja, wir spoilern.
Ich wollte Thomas vorhin auch nicht unterbrechen. Ich dachte mir, du eigentlich erzählst ja schon den ganzen Film, ist auch egal.
Der Thomas spoilert immer, das ist jedes Mal der Fall.
Ja, sorry. Ich versuche halt immer meine Argumente auch mit Dingen zu unterfüttern und dann ist es halt normal. Ja, okay, ich verstehe schon. Da kann ich ja jetzt meinen Punkt mal raushauen. Es gibt eine Szene, wo am Ende quasi ja Arnie dann so ein bisschen verlustig geht. Da sind zwar überall Kameras, aber egal, auf jeden Fall wissen sie nicht mehr, wo Arnie ist. Und dann überlegen sie sich ja, okay, was können wir jetzt machen? Wir tun einfach so, als wenn der Kampf geendet hätte und er verloren hätte. Und dann machen sie ja so eine Manipulation per Computer, wo sie dann quasi ihn auf einen anderen draufsetzen, um dann das zu senden, um zu zeigen, Arnie hat verloren. Und ich dachte mir so, boah, ja krass, vor 30 Jahren haben die sich wahrscheinlich gedacht, so, vielleicht wird das irgendwann mal technisch möglich sein. Und heute denkst du so, ja, genau, so läuft's gerade.
Das ist ja so ein Ding, was wir ja bei vielen Science-Fiction-Filmen haben. Ich meine, früher haben wir auch Videotelefonie zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Haben wir auch gedacht, was? Es wird mal Telefone geben, mit denen man sein Gegenüber sehen kann. Unglaublich! Ja, mittlerweile, ich meine, wir nutzen es gerade.
Ja,
ja, genau.
Hast du ja bei fast jedem Science-Fiction-Film Sachen, die super dystopisch damals waren. Ich meine, guck dir mal 1984 an. So im Prinzip ist das so, was ist heute. So, ne? Uns geht's nicht so schlimm wie denen, aber so vieles, was da so uiuiuiui, ist halt Standard heute und nutzt jedes Kind.
Ja, was ich sagen möchte, ist, dass Running Man da wie so ein blindes Huhn ist, was tatsächlich mal ein Korn findet. Ne? Also genau an dem Punkt wirst du gerade zumindest in unserer Zeit so voll abgeholt und denkst du, ja klar, das ist so. Ne? Und damals war das vielleicht so eher so eine Randnotiz und dachten sich so, oh, cool, Science Fiction. Und heute denkst du so, ja, cool, ist so.
Ne? Ja, ich gebe dir da auch recht. Also gerade was, ich sag mal, die Dimensionen annimmt, ne? Weil wir haben ja da, wenn man drüber nachdenkt, ist halt ein eher lustiger Film zum gewissen Grad, ne? Aber eigentlich diese Manipulation, die da durch die Medien vonstatten geht, ne? Dieses Gesichter austauschen. Also nicht irgendwie, es ist nicht mal irgendwas, was erzählt wird, ne? Es gibt ja auch diesen Satz, sehen ist glauben oder sowas, der in dem Film vorkommt, ne? An dem Punkt sind wir, dass wir das eben nicht mehr können, weil du ja mittlerweile, klar, die KI ist noch nicht hundertprozentig ausgereift, aber teilweise, wenn du bei YouTube Videos guckst, das sind dann KI-Figuren. Das ist nicht mehr echt, aber im ersten Moment und vielleicht sogar im zweiten oder dritten Moment, glaubst du, dass eine bestimmte Person eine bestimmte Aussage tätigt, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist? Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon an so einem Punkt, wo ich sage, wow, wird schwierig. Also wer sagt denn jetzt nicht, dass irgendjemand, ne, von uns ein Video nimmt und uns ummodelliert, sage ich jetzt einfach mal, uns irgendwelche Worte in den Mund legt mit Lippenbewegung und sowas, wo dann, keine Ahnung, wir sowas sagen wie, was weiß ich, das Crow Remake ist der beste Film des Jahres. Total Recall Remake ist besser als das Original.
Aber es glaubt uns ja keiner. Also, zumindest die uns kennen.
Jaco mag auch keinen Schwarzenegger.
Oh ja, stimmt. Was ich nochmal ansprechen möchte, das ist einer der größten Kritikpunkte neben dieser ganzen Inszenierungsgeschichte, ist die Figur von Amber. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das ist so ein typisches 80er-Action-Frauending. Ne? Also die wird da so reingeschubst und dann mitgetragen und am Ende verliebt sie sich natürlich in ihren ehemaligen Entführer.
Ja.
Und du denkst die ganze Zeit so,
vor allem, man muss ja mal sagen, Arnie hat sich einen super arschig ihr gegenüber die ganze Zeit frei. Ich meine, der kommt in ihre Wohnung, so, das muss man sich mal vorstellen, die kommt nach Hause, dann steht da so ein halbnackter Muskelberg und entführt sie dann einfach. Und das ist so, ey, das ist so ein Wichser eigentlich. Ne? Und den ganzen Film tut er ja nichts, das irgendwie nett für sie ist. Wegen ihm kommt sie dann in diese Show rein, weil sie ihm eigentlich einen Gefallen tut, warum auch immer. So, und am Ende gibt es dann halt das Küsschen, wo ich mir denke, ach du liebe Güte, das ist doch schlimm.
Ja. Ey, das war damals so in den 80ern, das war perfect gentleman-like, das war charmant.
Gern. Ja. Das war quasi wie zum Essen ausführen, ne? Aber entführt ab zum Flughafen. Ne?
Natürlich, so. Das gehört zur Etikette, dass du jemanden erstmal bedrohst.
Ja, ja, genau.
Und das Geile auch, dieser Plan, das will ich auch erwähnen, der Plan von Arnie, wie er ohne Pass in den Flieger kommt oder Ausweis, ne? Er nimmt erstmal ihren. Scheinbar ist das egal, Hauptsache man hat irgendeinen Ausweis, egal welcher Name da draufsteht oder so. Und dann so, ach ja, warte, okay, ja. Suchen wir mal deinen in deiner Handtasche. Ach, du bist so ein Dummerchen, hast du wieder nicht gefunden? Und spekuliert darauf, dass der Typ einfach sagt, ach, komm so durch. Und genau so klappt es, weil er denkt, ah, dumme Frau, die kriegt das eh nicht hin. Also, Top-Plan, Arnie, großartig. Und es hat geklappt.
Aber es ist halt typische 80er Jahre, ne? Also,
ja.
Ist natürlich Katastrophe, aber es ist typisch 80er Jahre.
Und genauso 80er Jahre ist halt das Ende, wenn die dann quasi die Rebellen ja dieses Fernsehstudio erstürmen und dann rumballern und die ganzen Leute so umherfliegen und die Zivilisten so zwischendurch laufen, aber die Zivilisten gar nicht getroffen werden, sondern nur die Feinde getroffen werden und auch wie geballert wird und sowas. Also denkst du so, ah ja, okay, genau so funktioniert das. Aber es ist halt irgendwie lustig. Ja.
Ja, aber das Ende ist ja eh schwierig. Ne? Ich meine, das ist wieder so ein arg simplifiziertes 80er-Ende. Ne? Ich meine, die haben diese Spielshow jetzt quasi gestoppt. Und damit ist jetzt quasi
alles
die
gut.
Rebellion ausgebrochen
ja, gut, genau.
und Amerika wird jetzt wieder zur Demokratie und uns wird wieder alles frei. Das ist total, ne, es ist, was soll man denn dazu sagen, bitteschön? Ja, da ist überhaupt nichts erreicht. Ja? Das wird jetzt niedergeschlagen, also in der Realität. Zack, niedergeschlagen, alle, die protestieren, werden niedergemäht. Wen interessiert das? Das ist ganz Amerika, wen interessiert das? Ja, also... Das ist wieder so ein kurzsichtiges Ende, aber das hat man halt öfter in der Zeit, ne?
Ja, genau.
Tja, jetzt haben die Rebellen halt Gewehre, jetzt vorbei.
Jetzt gibt es wieder Wahlen.
Jetzt wird die Regierung gestürzt. Ne?
Eine Sache würde ich auch noch ansprechen, die One-Liner im Film, die sind halt echt, also auch heute noch kannst du dich wirklich beäumeln darüber, was da so teilweise so vom Leder gelassen wird und gerade wenn jemand hops geht von den Feinden, bei Sub-Zero haut er ja raus so, Killian, hier ist Sub-Zero. Now, Plane Zero. Ne? Es ist einfach großartig, ne? Oder wenn er auch runtergeschickt wird in die Spielshow, dann sagt Arnie ja sein ganz markant, natürlich guckt er ihn an und sagt, ich komme wieder. Und als Gegenreaktion bekommt er dann, ja, aber nur auf Videokassette.
So geil.
Das ist einfach geil. Das ist Gold. Das ist absolutes Drehbuchgold.
Ja.
Und das vermisse ich übrigens auch in heutigen Filmen manchmal, die sich so Actionfilme, die sich nicht so ganz ernst nehmen, die schaffen das gar nicht so sehr, diese One-Liner so punktuell so reinzubauen. Es ist irgendwie eine Kunst, die verloren gegangen ist.
Ja, stimmt.
Okay. Habt ihr noch was, was ihr ansprechen wollt?
Ich glaube nicht.
Okay. Dann hätte ich am Ende jetzt nur noch die Frage, natürlich, ich habe es angekündigt, wir haben jetzt das Running Man, das Remake am 6.11. Ne, 6.11., 13.11.? 13.11.
Ja, wie auch immer.
Ich muss nochmal nachgucken. Nee, stimmt, nächste Woche kommt Predator, genau am 6. und dann die Woche drauf kommt Running Man, so rum. Und Hauptdarsteller ist ja Glenn Powell von Edgar Wright inszeniert in dem Fall. Und das ist, glaube ich, schon das Markante, die Änderung gegenüber der Vorlage, wie du sie gerade beschrieben hast, Jaco. Weil der Film wird humoristisch und wird sich vor allen Dingen jetzt in dem Fall tatsächlich konkret in den Bereich der Satire bewegen. Das sagt das macht der Trailer schon sehr, sehr deutlich, weil da auch so Witzchen und sowas alles mit reingesprüht werden. Aber er orientiert sich tatsächlich sehr, sehr stark an diesem Konzept von wegen, er hat nur eine bestimmte Zeit, er muss sich da rein, er wählt das auch aus dem Grund, ne? Und er muss so lange überleben, wie es halt geht, und er bewegt sich tatsächlich durch die ganze USA und alle sind hinter ihm her. Und jetzt mal eine Frage. Also A, werdet ihr den gucken im Kino? Habt ihr da irgendwie Bock drauf? Und B, was erwartet ihr von dem Film?
Ob ich ihn im Kino gucke, weiß ich nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken, wahrscheinlich erst, wenn er dann irgendwann, weiß nicht, im Stream oder so verfügbar ist, denke ich mal. Ich habe mich nicht so groß mit dem Film informiert. Also was du jetzt sagst, dann geht er ein bisschen zumindest vom Inhalt in die Richtung des Buches. Das wünsche ich mir halt schon, weil nochmal den Arnie-Film brauche ich halt nicht. Das wäre ein völlig überflüssiges Remake. Und da die Vorlage nun mal da ist und so halt noch nicht, zumindest nicht offiziell so verfilmt wurde, bitte gerne. Aber wenn das wieder so einen satirischen Anstrich hat, ich hätte es halt wirklich gern ähnlich wie in dem Buch. Das wird schwierig umzusetzen sein, das weiß ich. Da müsste man halt auch viel mit der Länge irgendwie ändern. Stephen King ist ja nun mal recht ausführlich manchmal in gewissen Dingen. Deswegen eignen sich ja oft Serien so für die Umsetzung seiner Bücher, wenn es ein bisschen genauer werden soll. Aber ja, ich bin nach wie vor ein bisschen skeptisch, obwohl ich Edgar Wright echt mag. Und ich finde, der kann ja nicht nur Comedy. Ich fand ja Last Night in Soho war ja auch nicht unbedingt ein Comedy-Film. Und den fand ich famos. Der hat natürlich auch so humoristischen Part, aber da hat er ja gezeigt, er kann auch ein bisschen was anderes. Aber ich bin skeptisch irgendwie ein bisschen, immer noch.
Ding noch?
Im Kino auf gar keinen Fall. Dafür ist mein Interesse, seit ich weiß, dass er lustig ist, ist es sehr weit runtergegangen. Wenn er irgendwo im Streaming angeboten wird, ne, Prime, ich weiß nicht, wo er landet, Wow oder so, falls ich Wow wieder abonnieren sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass ich den irgendwie so zum Essen gucke. Aber ich erwarte nichts. Nein, ich erwarte wirklich keinen guten Film. Ich erwarte so im Stile von Glenn Powell hat ja jetzt ein paar so Liebeskomödien, sage ich jetzt einfach mal, gemacht. Also so irgendwie so in der Richtung wieder so ein Kram oder so wie Jackpot, den ich schon erwähnt hatte, so irgendwas.
Okay. Ich werde ihn auf jeden Fall im Kino gucken, es sei denn, der Metascore vorher und die Kritiker und vor allen Dingen Stu, weil er wahrscheinlich vorher gucken wird und die Kritik schreiben wird, wird dann sagen, so von wegen, das war nix. Aber Edgar Wright ist halt einfach, ne, also ich mag Scott Pilgrim, ich mag halt Hot Fuzz, ich mag Shaun of the Dead, ne. Und wenn das dann so ein bisschen humorvoll, satirisch, aber trotzdem wirklich markant und punktuell wirklich auf wie die Vorlage so umgesetzt wird, mit allen Kritiken, die es daran gibt, mit dem Gesellschaftssystem, dann habe ich da total Bock drauf. Und vielleicht ist er auch so rasant, hat vielleicht so ein paar Schwächen, aber holt mich dann trotzdem ab. Ich habe auf jeden Fall Lust und werde ihn im Kino gucken. Wenn ich das gemacht habe und wir machen eine Aufnahme, berichte ich dann. Okay, dann wären wir am Ende. Ich bedanke mich schon mal bei euch. Dann schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den Arnie-Film überhaupt gesehen habt und ob ihr vielleicht jetzt Interesse dran habt oder wenn ihr ihn gesehen habt, was ihr dazu haltet. Genau, ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss und gebe ab an Jaco.
Vielen lieben Dank an euch beide, an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und mehr bleibt mir auch nicht zu sagen. Viel Spaß im Kino, Thomas. Du kannst ja dann berichten, wie hat ich Spaß mir. Und übergebe an Ding Dong und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, dann danke an euch beide. Danke an euch da draußen. Eigentlich müssten wir als Zitat jetzt I'll be back bringen oder we'll be back, weil wir das nächste Mal wieder Arnold Schwarzenegger haben werden. Aber ich bringe eine andere Tagline und zwar In the future, life will be a dream and reality a nightmare.
It's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.